Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach-Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Diese Podcast-Folge ist zuerst im Mom Career Radio, dem Podcast von Mom Career, entstanden. Gemeinsam mit Alicia spreche ich hier über Gehaltsverhandlungen beim Wiedereinstieg und Gehaltsverhandlungen speziell für Mütter. Kurze Randnotiz: Ich habe für dich ein komplett neues Freebie-PDF erstellt, und zwar die Anleitung zu Gehaltsverhandlungen in Krisenzeiten. Das kannst du dir komplett kostenlos herunterladen unter www.frauverhandelt.de/Anleitung. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Herzlich willkommen im Mom Career Radio. Ich habe mich für euch mit Lubov Scheikewitsch, der Gründerin von Frau Verhandelt, getroffen. Und Lubov hilft Frauen jetzt schon seit mehreren Jahren dabei, ihren eigenen Marktwert zu kennen, gut und realistisch einzuschätzen und für sich dann auch in Verhandlungsgesprächen einzustehen. Wie man mit Totschlagargumenten umgeht, wie man sich nicht abwimmeln lässt, wie man ein Verhandlungsgespräch gut und professionell vorbereitet. Und ich habe sie für euch gefragt, wie sie die Verhandlungschancen von Müttern im Allgemeinen einschätzt. Warum Frauen oft gehemmter sind, wenn es darum geht, in Verhandlungen zu gehen, Forderungen zu stellen und ja, für sich selber einzustehen. Und was auch die aktuelle Arbeitsmarktsituation so mit euren Verhandlungschancen macht, wo die Chancen am größten sind auf Verhandlungserfolge, ob es bei der Neueinstellung ist oder doch eher im bestehenden Unternehmen. Und vieles, vieles mehr. Eine Folge voll mit praktischen Tipps und ja, dem Aufräumen mit Glaubenssätzen, die dich vielleicht daran hindern, für dich und deine Arbeitsbedingungen und dein Gehalt einstehen zu können. Und ja, deswegen ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich glaube, am besten legst du dir einen Stift und einen Zettel bereit, denn hier gibt es viel, viel Wissen mitzunehmen. Herzlich willkommen beim Mom Career Radio, dem Podcast rund ums Muttersein und Arbeiten mit Alicia und Julia. Hallo liebe Lubov.
Hi, hi Alicia.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, denn auch bei uns, bei den Moms, die wir so auf dem Weg zurück in den Beruf oder in den neuen Beruf begleiten, ist das Thema Gehaltsverhandlung natürlich ganz oft ein Riesenklotz, ja, etwas, was Bauchschmerzen macht, und deswegen freue ich mich sehr auf deine Profi-Tipps hier heute.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Also ich glaube, es ist selten, dass Mütter verhandeln, was echt schade ist, oder gerade junge Mütter, die gerade aus der Elternzeit kommen oder während der Elternzeit, und ich hoffe, dass wir da den einen oder anderen Glaubenssatz aus dem Weg räumen können, sowas wie aus der Elternzeit kann ich nicht verhandeln oder als Mutter bin ich jetzt plötzlich auf dem Arbeitsmarkt weniger wert. Ich glaube, da kann sich noch sehr, sehr viel bewegen und freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank dafür.
Ja, ich kann mich noch an ein Webinar erinnern, wo ich bei dir mal vor, keine Ahnung, bestimmt schon 2-3 Jahre her teilgenommen habe. Und da hast du so ein bisschen von deinem Weg zu dem Thema erzählt und ja auch von dir selber erzählt, dass du lange einfach gar nicht wusstest, dass Gehälter überhaupt verhandelbar sind.
Und total.
Das erlebe ich in der Zusammenarbeit mit den Müttern auch ganz, ganz häufig. Also da ist so dieses Thema, da steht eine Zahl und die ist gesetzt und alles, was davon abweichen würde, wäre auch irgendwie frech oder so. Und ja, deswegen finde ich es einfach großartig, dass du das Thema überhaupt so in den Fokus bringst. Ja, weil es einfach ein riesiger Wissensnachteil ist, den wir da ausgleichen müssen. Was ist denn deiner Meinung nach bei Frauen da so falsch verkabelt? Also warum fällt es Frauen so schwer?
Oh, falsch verkabelt finde ich eine drastische Formulierung, so würde ich das gar nicht nennen. Ich glaube, viele, genau wie du gerade sagtest, wissen gar nicht, dass man verhandeln kann, haben die Sorge, also zumindest das, was ich in meiner Community erlebe, die Sorge, unverschämt zu wirken, gierig zu wirken. Und meiner Erfahrung nach ist gerade uns Frauen, und da schließe ich mich genauso ein, dieses Thema Beziehung, ne? Wie gut versteht man sich miteinander? Ist man im Team harmonisch? Ist man mit den Vorgesetzten harmonisch? Ganz, ganz wichtig. Und viele haben Sorge, aus meiner Sicht unberechtigterweise, aber viele haben diese Sorge, die Beziehung kaputt zu machen, etwas zu verändern, wenn sie nach mehr Gehalt fragen, wenn sie nach besseren Arbeitsbedingungen fragen, flexiblen Arbeitszeiten und so weiter und so fort, die Angst, den Job zu verlieren. Und ich glaube, dass einfach noch viel, viel, viel mehr Frauen für sich einstehen dürfen. Und ich glaube, darüber sprechen wir heute, wie man das alles genau macht. Aber mir ist einfach extrem wichtig, dass dieser Glaubenssatz, dass man eine Beziehung mit den Vorgesetzten verschlechtert, nur noch, weil man nach mehr Gehalt fragt oder dann gierig oder unverschämt wirkt, das muss überhaupt nicht sein. Und dass man das auf eine weibliche, freundliche, empathische Art und Weise total gut machen kann. Ich glaube, da werden wir jetzt gleich im Gespräch auch drauf eingehen.
Ja, super gerne. Ich glaube, es ist ja auch immer die Angst vor der Ablehnung da drin, ne? Und dass es danach irgendwie komisch wird. Mhm. So gehe ich dann raus und sage ja, okay, Entschuldigung, vergessen wir einfach. Oder ja, du hast gerade schon die Beziehungsebene angesprochen, ja, die Sorge, dass da das Miteinander zu verschlechtern, die Sorge, wie geht es danach weiter? Gibt es da einen Gedanken, den du so übergreifend formulieren kannst, der einem das die Angst so ein bisschen nehmen könnte?
Absolut. Also für mich ist es dieses Thema Win-Win-Situation im Gespräch schaffen. Also ich erlebe viele jetzt in meiner Community, die denken, wenn sie ins Gehaltsgespräch reingehen, müssten sie sich auf einmal verstellen, irgendwie total forsch und dreist sein und die Ellenbogen auspacken und sich so ganz anders benehmen, als sie es im Alltag tun. Und aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist das Gegenteil der Fall. Ne? Also eine Verhandlung ist für mich erst dann erfolgreich, wenn beide Parteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für sich mit einem positiven Ergebnis rausgehen. Das heißt, es gilt ganz doll, statt sich diese ganzen Gedanken zu machen, was könnte passieren, was passiert mit der Beziehungsebene, sich proaktiv und gut strukturiert aufs Gespräch vorzubereiten. Und wenn man das dann macht, auch zu berücksichtigen, was sind die Ziele des Gegenübers, was sollte die Person hier im Unternehmen erreichen und wie kann ich mit meinen Forderungen nach zum Beispiel weniger Arbeitszeit, einem höheren Gehalt auf die Ziele der anderen Personen einzahlen. Ich habe da zum Beispiel eine Mutter begleitet, in Teilzeit, zwei Kinder hat sie zu Hause. Und bei ihr war es so, dass sie als Buchhalterin ihrem Chef zugearbeitet hat, der ebenfalls im Controlling-Buchhaltungsbereich bei einem großen Baumarkt tätig war. Und sie hat gemerkt, dass ihm das alles zu viel ist. Er hat viel zu viele Aufgaben, viel zu viele Projekte, will eine Entlastung. Und gleichzeitig hat sie gesagt, so, hey, ich habe Lust, mich weiterzuentwickeln, ich habe Lust, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und hat dann beispielsweise gesagt, dass sie die gesamte Jahresbuchhaltung ihm gerne abnimmt, dass er weniger Verantwortung tragen muss, weniger Projekte, aber gleichzeitig gerne 300 Euro mehr im Monat zur Verfügung hätte. Und da ist er sofort drauf eingegangen, weil nicht nur die Forderung da war, ich will jetzt 300 Euro mehr, sondern die Forderung damit einherging, was für einen Mehrwert bringt das für den Arbeitgeber, was für einen Mehrwert bringt das für die Firma, was für einen Mehrwert bringt das für die Person, die mir jetzt konkret gegenüber sitzt. Da ist einfach extrem wichtig, dass gerade Mütter, aber insgesamt alle Menschen, die verhandeln, darauf achten, sich zu überlegen, okay, was ist der Mehrwert für den Arbeitgeber aus meiner Forderung, statt zum Beispiel zu sagen, was man so zum Leben braucht oder wie lange man in der Firma ist. Ne? Also, dass man wirklich die Argumentationsgrundlage und die Gesprächsvorbereitung so macht, dass sie darauf einzahlt, warum lohnt es sich jetzt für den Arbeitgeber, vielleicht auch ein paar Euro mehr auszugeben als ursprünglich geplant. Was hat die Person davon und die Firma oder Institution, je nachdem, wo man konkret arbeitet?
Total spannend, weil das so eine ganz anderer Winkel ist, als viele so intuitiv machen. Also man argumentiert ja intuitiv wahrscheinlich oft mehr so aus der Vergangenheit, wenn man schon in der Firma war, so, aber ich habe doch und ich war doch so gut. Auch das ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, auf jeden Fall. Aber da macht man wahrscheinlich die Tür weit auf, um zu sagen, naja gut, aber das war ja auch dein Job. So, ne?
Genau, und das ist zum Beispiel eine große Sorge, ne? Dass viele denken, sie werden mit Totschlagargumenten, wie zum Beispiel, das ist ja einfach nur dein Job oder wir haben jetzt gerade kein Budget oder wenn wir jetzt dir die Gehaltserhöhung geben, wäre das unfair gegenüber den Kollegen. Auch da geht es, sich super detailliert darauf vorzubereiten. Also beispielsweise, wenn jetzt gesagt wird, hey, das ist nur dein Job, kann man wirklich konkret ausarbeiten. Das muss man halt alles vorher machen und nicht in dem Moment, ne? Sonst hat man es dann nicht parat. Was denn so die Leistungen waren, die man außerhalb der eigenen Aufgabe eigentlich noch erbracht hat. Und wieder mit dem Blickwinkel, warum war das fürs Unternehmen relevant? Ne? Also was für einen Mehrwert hat das geschaffen?
Ja, spannend. Also wirklich auch so diesen Blick in die Zukunft zu lenken. Wie können wir beide davon profitieren? Und auch weg von so einer Problemargumentation, ne? Also wie du schon sagst, dem Arbeitgeber ist es am langen Ende hoffentlich nicht egal, aber es ist nicht sein Problem, ob die Miete jetzt gerade gestiegen ist. Der guckt ja auf sein Konto, ne? Ist es für mich noch lukrativ, dich dann zu beschäftigen? Weil du sollst ja meinen Umsatz irgendwie ermöglichen.
Genau,
ja.
Und ich glaube, das ist auch, also gerade unter den Frauen in meiner Community ein ganz weit verbreitetes Thema, dieses Erwarten, dass die gute Leistung und die Mehrarbeit, die man so erbringt, gesehen wird, jemand auf einen zukommt. Und es belohnt, ne? So, weil man so viel leistet. Und statt das Gespräch zu suchen mit den Vorgesetzten, arbeitet man dann abends nochmal die 3 Stunden mehr und übernimmt noch ein Projekt und noch eins und macht freiwillig noch die Mitarbeiterfeierorganisation und so weiter und so fort. Aber die Aufgabe der Arbeitgeber und die Vorgaben, die sie haben, sind ja häufig, dass man einfach die bestmöglichen Mitarbeiter zu einem möglichst günstigen Preis im Unternehmen hält. Und das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun oder mangelnder Wertschätzung, sondern es sind häufig einfach Wirtschaftsunternehmen, die sich tragen müssen. Und genau so sollte es Aufgabe der einzelnen Person, also der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers dann in dem Moment sein, auf seinen eigenen Wert hinzuarbeiten. Und gerade wenn man allein schon die Inflation sich anschaut, müsste man mindestens einmal im Jahr verhandeln, nur um mit dem gleichen Gehalt, den gleichen Lebensstandard überhaupt halten zu können. Aus meiner Sicht sollte man immer zum Marktwert der eigenen Tätigkeit verhandeln und nicht nur die Inflation ausgleichen. Aber das heißt, es ist unsere eigene Aufgabe, unsere eigene Verantwortung. Es wird niemand anderes für uns tun, wirklich das eigene Gehalt einzufordern, sich auf dieses Gespräch gut vorzubereiten und für sich loszugehen. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass es wirklich nicht so gesehen wird, hey, wieso sieht man denn hier nicht meine Leistung und mein Arbeitgeber sollte doch, sondern das als eigene Verantwortung zu sehen, das für sich auch einzufordern.
Ja, er hat ja sonst auch eine totale Frustspirale irgendwie, ne? Dann irgendwann geht man ins Gegenteil und geht in so eine Verweigerungshaltung, weil es wird ja hier eh nicht gesehen und davon haben dann auch beide Seiten nichts, ne? Also ja, finde ich schon einen guten Mindshift weg von, ich bin irgendwie frech oder unangenehm, wenn ich mich hier äußere, hin zu, ich sorge ja auch dafür, dass wir beide miteinander im Guten bleiben können. Ja, es gewinnt ja auch kein, das ist auch was ich häufig sage, auch wenn es um die Neuorientierung geht, ja, ja, bin ich auch immer ein großer Freund davon, im bestehenden Unternehmen das auch an einem gewissen Punkt mal anzubringen. So, ich habe das Gefühl, ich muss mich verändern, ich brauche eine andere Aufgabe, ich weiß, für mich geht es mehr in diese Richtung. Seht ihr da eine Möglichkeit?
Ja.
Ja? Und das der Arbeitgeber davon dann ja auch wieder profitiert, weil er jemanden Wichtigen nicht verliert.
Total. Ich habe so für Frau verhandelt immer und für mein gesamtes Leben eigentlich den Leitsatz, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Ja. Also wenn ich nicht kommuniziere, dass ich etwas anderes will, suche, überlege anzunehmen, kann mir gar nicht entgegengekommen werden. Das heißt, die Aufgabe ist da wirklich bei einem selbst, auch wenn es manchmal unangenehm ist, wie du sagst, ne, das Gespräch zu suchen. Ich empfehle auch immer, wenn man ein anderes Angebot hat oder sich ein anderes Angebot einholen will, und aber immer noch überlegt, in der bestehenden Firma zu bleiben, auch da nochmal das Gespräch zu suchen, weil vielleicht bieten die dann einem doch eine andere Stelle oder doch eine andere Gehaltsmöglichkeit an, bevor man geht. Weil wenn man dann gegangen ist, einfach schon zu spät, ne? Das ist dann häufig so, der andere Vertrag ist unterschrieben und dann sagt der bestehende Arbeitgeber, wir hätten dir die 10.000 Euro mir jetzt auch noch gegeben, ne, wenn du mit uns vorher geredet hättest. Und dann ärgert man sich vielleicht im Nachhinein. Genau, und ich glaube, ein Punkt, den du gerade genannt hast, dieses Thema Neuorientierung, Quereinstieg, ist etwas, was ich in meiner Community auch sehr häufig erlebe und wo ich erlebe, dass viele denken, sie müssten bei diesem Quereinstieg Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Also gerade wenn jetzt irgendwie eine andere Profession in einem anderen Bereich oder halt klein anfangen und sich unter Wert verkaufen, weil ihnen vielleicht die Erfahrung in der neuen Branche fehlt. Und auch da ist meine Empfehlung zu schauen, okay, was ist der Marktwert für die neue Tätigkeit, für die neue Branche und was bringe ich mit aus meiner Erfahrung und aus dieser anderen Perspektive, was Mehrwert generieren könnte und nicht, und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, nicht von Anfang an sich klein zu machen, ne? Weil es kann natürlich sein, dass das Gegenüber im Gehaltsgespräch, im Bewerbungsgespräch sagt, wo das Budget haben wir nicht und es kann sein, dass es auch vielleicht stimmt, aber dass man nicht selbst klein anfängt und sich selbst von vornherein sagt, so, ich bin nur Quereinsteigerin, sondern gerade weil ich Quereinsteigerin bin, Also dieses gerade weil, habe ich zum Beispiel bei einer tollen Rhetoriktrainerin, der Marie-Therese Braun, gelernt, gerade weil ich Quereinsteigerin bin, kann ich hier einen großen Mehrwert und eine große Veränderung reinbringen und dann wirklich konkrete Punkte ausarbeiten, so was es für einen Mehrwert hat, was ich in meiner vorherigen Tätigkeit gemacht habe, für den Einstieg in die neue Branche und was für neue Blickwinkel, Perspektiven und Aufgaben man dann übernehmen kann.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also wir begleiten ja nun mal sehr, sehr viele Quereinsteiger. Ja. Auch. Es geht ja bei uns um die Neuorientierung häufig. Und der Gedankengang ist genau der gleiche. Und wenn wir dann auch so Gehaltsspannen recherchieren, die für die Stelle Sinn machen können, dann neigen die Frauen dazu, sich immer am unteren Ende dieser Spanne einzuordnen. Ja. Also es gibt dann den Durchschnittswert und dann so darüber und darunter. Und sie nehmen immer das untere Ende. Und dafür gibt es halt überhaupt keinen Grund, weil das ja meistens auch Frauen, die sind jetzt einfach auch schon ein paar Jahre im Berufsleben gewesen.
Ja.
Da arbeiten wir dann auch immer genau, was du sagst, heraus. Hey, aber du kommst aus der Branche und du bist wahrscheinlich die Einzige, die jetzt das Wissen aus dieser Branche mitbringt, ja, oder aus dem Großunternehmen und gehst jetzt in ein kleineres oder eben andersrum. Seinen eigenen Wert und seine eigenen Stärken einfach in dieser Gesamtsituation zu erkennen.
Und ich glaube, das, was du sagst, ist nicht nur traurig, sondern auch schädlich im Gespräch und auf die Dauer hin. Ne? Also wenn man sich jetzt eine Range anguckt für eine bestimmte Berufsgruppe, fürs Gehalt, sich am untersten Ende einordnet beim Bewerbungsgespräch, beim Vorstellungsgespräch, beim Gehaltsgespräch. Meistens hat man ja sehr erfahrene Verhandler auf der anderen Seite. Das heißt, die kriegen einen meistens noch tiefer. Und wir haben im Verhandlungsbereich den klassischen Ankereffekt. Ne? Das, was zuerst genannt wird, darum dreht sich das ganze spätere Gespräch. Und meine Empfehlung ist, immer am oberen Ende des Marktwerts einzusteigen. Und das hat dann im Endeffekt eine Riesenkonsequenz. Ne? Eine Riesenkonsequenz für beispielsweise Teilzeit, wenn man vorübergehend in Teilzeit arbeiten wird. Was verdient man dann? Reicht es immer noch zum Leben? Für die Rente, für die eigene Unabhängigkeit. Ne? Also es hat so viele Konsequenzen fürs Elterngeld, ne? Im Prinzip, was ja dann am Gehalt bemessen wird. Das heißt, immer, immer, immer am obersten Rand einsteigen. Dann hat man auch immer noch einen Verhandlungsspielraum, falls mal doch irgendwie das Gehalt jetzt konkret nicht möglich sein sollte. Aber das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass niemand, der jetzt hier zuhört, sich in Zukunft unter Wert verkauft.
Und es ist ja auch eine Message. Also wenn ich mich bewerbe und mich selber am unteren Ende der Skala verorte, dann hat das Gegenüber jetzt auch nicht das Gefühl, gerade den Jackpot zu gewinnen.
Genau, und das hat eine Riesenauswirkung auf die Arbeit. Ne? Also wenn jemand gut für sich selbst einsteht und verhandelt und ein bisschen härter mit den eigenen Grenzen umgeht, und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn man die Grenzen festlegt und bestimmt, ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass so einer Person ein verantwortungsvolleres Projekt zugeteilt wird, weil man sieht, okay, die Person kann für sich einstehen, also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person auch für die Firma einsteht, für uns als Unternehmen. Der Person kann ich eine verantwortungsvollere Aufgabe übernehmen. Und ich beobachte auch ganz häufig, dass man dann, ich sage jetzt mal, weniger rumgeschubst wird von den Aufgaben her. Also ich war zum Beispiel im Berufsleben immer jemand, ich habe mich gegen Kaffee kochen total gewehrt und Protokoll schreiben genauso. Ne? Also diese klassischen Aufgaben, die leider meistens Frauen gerne übernehmen, weil sie denken, das ist sowas Soziales und Nettes. Das führt halt häufig dazu, dass man bei den wichtigen Entscheidungen nicht im Raum ist, nicht am Tisch so präsent ist, diese Gespräche über das, was in der Firma eigentlich gerade wichtig ist, vielleicht nicht mitbekommt, weil man in dem Moment Kaffee kocht oder Protokoll schreibt. Also man schreibt entweder Protokoll oder redet mit. Und da ist mir einfach wichtig, so dieses Bewusstsein darauf zu lenken, wie wird mit einem umgegangen, welche Entscheidungen trifft man auch in seinem Berufsalltag, die zur Konsequenz haben, ob man befördert wird, ob man für höhere Stellen, verantwortungsvollere Positionen und damit häufig einhergehend auch mehr Gehalt, Führung und Co. auch in Frage kommt und dafür gesehen wird oder nicht.
Und letztendlich, mir kommt gerade so der Gedanke, viele Frauen versuchen, den Konflikt Gehalt zu vermeiden und dadurch entstehen dann aber im späteren Verlauf dann einfach viele Konflikte. Ne? Wie du gerade sagst, man wird dann einfach auch für Aufgaben eingeteilt, die unter der Qualifikation liegen. Ja. Oder es wird dann ein Kollege, eine Kollegin eingestellt zu mehr Gehalt und dann geht der Konflikt erst richtig los. Ne? Ja, aber ja, spannend, wie sehr es immer mitschwingt. Gerade wenn ich mich neu bewerbe, ist ja aber die größte Angst, der begegne ich hier auch immer, immer wieder. Wenn ich zu hoch ansetze, fliege ich einfach direkt raus. Mhm. Passiert das deiner Meinung nach?
Ich musste jetzt gerade schmunzeln über deinen Begriff, die größte Angst. Statistisch gesehen ist es auch die höchste Chance. Also die größten Gehaltssprünge, die ich in meiner Community beobachte, alles, was so über 50% geht, passiert meistens auch Müttern beim Neueinstieg. Also da ist es so, dass du natürlich nicht über das vorherige Gehalt sprechen musst. Vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande, wenn euch jemand nach eurem bisherigen Gehalt fragt, könnt ihr einfach sagen, das kann ich aus datenschutzrechtlichen Gründen leider nicht sagen, verstehen Sie sicherlich. Fertig, das Thema ist abgehakt. Das heißt, ich kann mich komplett neu erfinden, ich kann mich komplett neu aufstellen. Und wenn ich mich aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis oder vielleicht aus der Elternzeit bewerbe, wo ich jetzt nicht sofort auf Teufel komm raus, morgen Job brauche, kann ich natürlich auch erstmal experimentieren und schauen, was ist für mich möglich, nämlich bei mehreren Firmen bewerben, mehrere Gespräche führen. Das heißt, ich sehe da auch wirklich die größten Gehaltssteigerungschancen. Ja. So. Passiert es wirklich? Natürlich kann es passieren, gerade wenn man sich bei großen Unternehmen bewirbt und die eine klassische Bewerbungssoftware haben, dass diese Bewerbungssoftware schon nach Gehalt selektiert. Kann sein. Wenn ihr aber realistisch den Marktwert eurer Tätigkeit bestimmt und ermittelt habt und wirklich wisst, was ihr verlangen könnt, also jetzt mache jetzt mal eine Übertreibung, Marketingmanagerin, Einsteigerin, vielleicht 1-2 Jahre im Beruf, schreibt in die Bewerbungsunterlagen 250.000 Euro. So, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass die Person schon in der ersten Vorselektion rausfliegt? Ja. Aber ob die Person da jetzt 55 oder 65 oder 67 reinschreibt, wären das alles meiner Erfahrung Beträge, wo man dann schaut, okay, was für eine Qualifikation bringt jemand mit, wie gut eignet sich die Person. Klar, es sollte in irgendeinem realistischen Rahmen liegen, der sauber ermittelt und recherchiert ist. Aber dann würde ich wirklich mit einem höchsten Wert des Marktwertes reingehen.
Ich spreche zwischendurch auch mit Personalern, Personalerinnen aus großen Firmen. Und die scheinen doch auch zu merken, dass sich da in den letzten Jahren wahrscheinlich auch über Social Media einfach auch was verändert hat in der Verhandlungsbereitschaft von Menschen insgesamt, ne? Und die beschweren sich dann immer so ein bisschen. Die Leute wollen immer mehr Geld und bringen aber immer weniger Leistung. Ist da was dran?
Ich finde, das ist ganz schwer zu verallgemeinern, ne? Weil natürlich ist mit einem bestimmten Gehalt, eine bestimmte Leistung, eine bestimmte Qualifikation und der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und Co. extrem wichtig. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht aufhört und auf der Stelle stehen bleibt. Also ich nehme jetzt gerade das Thema KI, ne? Wenn jemand sagt, so, ich habe keine Lust, mich im KI-Bereich weiterzuentwickeln, was zu lernen, aber möchte irgendwie ein Top-Manager-Gehalt in einem digitalen Umfeld, dann passt das halt einfach nicht zusammen. Ne? Das heißt, ich glaube, das ist schon extrem wichtig, es zu schauen, so, was ist der Status quo in meiner Branche, in meinem Bereich, der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, auch, ich sag mal, ein gewisses Engagement, ne? Dass man irgendwie Podcasts hört zu einem bestimmten Thema, sich versucht weiterzuentwickeln. Also die Leistung und die Gehälter sollten natürlich übereinstimmen. Das ist schon, glaube ich, in jedem Bereich wichtig und relevant. Aber das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, ne? Also ich glaube, es gibt solche und solche Menschen. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, Personaler haben einfach die Aufgabe, zu den günstigsten Preisen die bestmöglichen Menschen einzustellen. Also die eierlegende Wollmilchsau irgendwie so günstig wie eine Studentin mit der Erfahrung von einer Führungskraft von 30 Jahren und ne, Bereitschaft, 60 Stunden zu arbeiten pro Woche.
Klar, ohne, ne, Urlaub.
Ja, genau, genauso wie Arbeitnehmerinnen sagen würden, naja, eine Stunde pro Tag und dann gleich mal 100.000 Euro. Ne, so. Aber das sind alles in beide Richtungen Wunschdenken. Und irgendwo brauchst du ja die Schnittmenge dieser Menschen. Und gerade das Thema Weiterbildung ist ja auch was komplett verhandelbar ist. Ne? Ob es in der Arbeitszeit stattfindet, es gibt den Bildungsurlaub, ob Weiterbildungspreise übernommen werden. Das alles ist absolut verhandelbar. Ich glaube, aber es ist schon wichtig, sich damit zu beschäftigen, okay, was brauche ich inhaltlich und fachlich und wo darf und muss und will ich mich entwickeln, um auch gut in dem zu sein, was ich tue. Weil selbst wenn man ein gutes Gehalt am Anfang verhandelt hat, will man ja auch vielleicht langfristig in dem Job bleiben und dafür gehört einfach eine gute Arbeit und da auch entsprechende Feedbackrunden in beide Richtungen.
Ja, total. Ich glaube auch, was die Personaler auch merken oder die Firmen einfach merken, ist, dass sich der Arbeitsmarkt einfach auch verändert hat über die letzten Jahre und sie ein bisschen weniger die Auswahl haben, sondern einfach die Arbeitnehmer auch mehr Auswahl bekommen haben und sie da einfach wettbewerbsfähigere Gehälter ja dazu gezwungen werden können, als das vielleicht vorher der Fall war, ne?
Absolut.
Jetzt kommt natürlich die zumindest viel beschriebene Wirtschaftsschieflage so ein bisschen dazu. Hast du das Gefühl oder die Sorge, dass die ja, die Tussschlagsargumente da einfach jetzt wieder lauter werden und die Verhandlung wieder schwieriger wird?
Also ich mache ja, Frau verhandelt mittlerweile seit 2010, glaube ich. Das ist jetzt nicht die erste wirtschaftliche Krise, die in der Zwischenzeit passiert ist. Ne? Ich muss an Corona denken, an die Energiekrise und so weiter klar. Und so fort. Also ich glaube, man darf da viele verschiedene Dinge differenzieren. Für mich der erste Punkt ist die Firma, die Branche überhaupt betroffen. Na, weil es gibt ja auch Firmen, die jetzt im Moment florieren, denen es total gut geht. Und ich kann mich noch gut zu Corona-Zeiten erinnern, da hat eine Frau in meine Facebook-Gruppe geschrieben, ja, kann ich überhaupt jetzt mein Gehalt verhandeln? Und das ist doch Corona. Und da habe ich gesagt, ja, ist deine Firma von Auswirkungen betroffen? Und dann meint sie so, nee, aber könnte ja noch kommen. So, ja. Es ist nicht die eigene Aufgabe zu schauen, was dem Unternehmen dann irgendwann mal in Zukunft passieren könnte, sondern erstmal zu prüfen, ist die Firma betroffen? Ja, nein. So, ist die Firma betroffen, könnte man schauen, welche anderen Möglichkeiten gibt es zu verhandeln. Ne? Also erstmal, ich würde es immer probieren und dann könnte man ausweichen, zum Beispiel auf eine Arbeitszeitreduktion bei gleichem Gehalt, ne? Oder Weiterbildung während der Arbeitszeit. Also da gibt es ganz, ganz viele Mittel und Wege, trotzdem eine Gehaltsanpassung, ich präferiere immer das Wort einer Gehaltsanpassung gegenüber der Gehaltserhöhung, zu bekommen, selbst wenn die Firma gerade in der Schieflage ist. Und ich glaube, da ist einfach schon sehr wichtig, auch realistisch zu sein und sich in dem Moment auch einen Plan B zu überlegen und zu schauen, okay, was kann ich denn machen, wenn die Firma wirklich Kurzarbeit anmeldet, wenn die Firma wirklich bankrott gehen sollte, dass man nicht abwartet, sondern genauso wie beim Fragen nach dem Gehalt auch proaktiv schaut, was ist mein Plan B, was sind meine Möglichkeiten, wen gibt es vielleicht in meinem Netzwerk, der mich dabei unterstützen kann? Genau, aber für mich ist eine wirtschaftliche Schieflage kein Grund, um nicht das Gespräch mit dem Unternehmen zu suchen. Kann auch sein, dass es eine Abfindung zum Beispiel endet. Ne? Also, und es kann ja auch sein, dass für diejenige Person, die gerade das Gespräch sucht, es auch interessant ist. Ne? Sowieso schon überlegt hatte, den Job zu wechseln oder mal eine Auszeit zu machen. Also da kann es ganz, ganz viele Variationen geben. Ich würde aber, wenn ich gute Arbeit leiste und merke, dass der Marktwert meiner Tätigkeit und Qualifikation nicht mit meiner aktuellen Bezahlung übereinstimmt, immer das Gespräch suchen und prüfen.
Du hast das Thema Mütter jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir arbeiten ja vor allen Dingen mit Müttern zusammen. Mhm. Und die haben, wenn sie zurück in den Arbeitsmarkt gehen, zumindest vor unserem Coaching oder am Anfang des Coachings, oft das Gefühl, sie gehen ja eh schon mit so einer Art Makel in die Bewerbungsrunde. Mhm. Ja, oder auch in den Wiedereinstieg rein. Ja, sie haben ja, also ich höre sehr oft diese Gedanken, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt was kriege. Ja, und ich bin als Mutter nun mal nicht so attraktiv als Angestellte wie XY, weil ich immer finde, dass das Quatsch ist. Also ich kann immer irgendeinen Grund finden in jeder Lebensphase, warum ich gerade eine unattraktivere Arbeitskraft sein könnte. Also dann ist man zu alt, dann ist man irgendwie, könnten die Kinder erst noch kommen, dann ist man gerade noch zu jung und zu frisch. Also irgendein Argument gibt es dann ja immer. Ja. Aber das ist schon bei sehr vielen Müttern sehr präsent, dass sie das Gefühl haben, wenn die sich überhaupt auf mich einlassen, dann muss ich ja froh sein und dann kann ich jetzt nicht noch große Forderungen stellen. Warum kann ich das doch?
Absolut guter Punkt. Boah, also genau wie du gesagt hast, ich kann jederzeit einen Makel finden, kann ich auch jederzeit einen Vorteil finden und mein Alleinstellungsmerkmal finden. Und wir haben in der Community, hört gerne in meinen Podcast dazu auch nochmal rein, so viele Mamas, die aus der Elternzeit heraus hervorragende Gehälter verhandelt haben. Ne? Also Gehaltssteigerung, einmal, weiß ich noch, mit der Christine 48%, die Tamara hatte 62% beim bestehenden Arbeitgeber aus der Elternzeit heraus verhandelt. Also auch das Momentum der Elternzeit ist kein Karrierekiller. Ne? Also weil das Unternehmen ja auch merkt häufig, so was fehlt mir jetzt, wo die Person nicht da ist. Und wenn man es dann gut vorbereitet schafft und nutzt da gerne noch mein kostenfreies Online-Training oder meinen Online-Kurs, um dahin zu kommen, ist es einfach, glaube ich, extrem viel möglich, wenn man sich auf die Suche macht und da auch eine Gehaltssteigerung erreichen will. Aus meiner Sicht ist es einfach wichtig, dass sich jeder Mensch, egal ob Mutter oder nicht, bewusst wird, dass die eigene Arbeitsleistung nicht von der Arbeitszeit abhängt. Ne? Also nur wenn ich jetzt sage, ich möchte in Teilzeit wieder einsteigen, kann ich in Teilzeit größere Projekte managen und rocken und viel zum Unternehmenserfolg beitragen. Sogar vielleicht in einer kurzen und damit sogar recht günstigen Arbeitszeit für den Arbeitgeber. Ne? Also die Anzahl der Stunden ist auf keinen Fall in der Korrelation zu einem Ergebnis, ne? Also dieses vielleicht für sich zu entkoppeln. Was ich beobachtet habe, ich weiß noch, ich war am Anfang meiner Karriere bei Bertelsmann und wir hatten eine Pressechefin, die hatte drei Kinder, die hat einfach wahnsinnig gut den Laden gerockt und ihr Team geführt und so weiter. Also bin der festen Überzeugung, dass die Fähigkeit, Kind und Beruf zu vereinbaren, einfach eine große planerische Kompetenz mitbringt, die wiederum eine total positive Auswirkung auf das Projektmanagement im Job hat, ne? Also da auch nochmal für sich herauszustellen, so was sind vielleicht auch die Vorteile, die durch eine Mutterschaft, Erziehung und Co. mit in den Arbeitsalltag rübergehen.
Ich habe gestern eine Klientin auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und die sollte in einer Dispositionsstelle für den Rettungsdienst anfangen. Und eine der Fragen, die ich ihr gestellt habe, war, was machst du denn in Stresssituationen, in denen mehrere Notfälle gleichzeitig eingehen? Und sie guckte mich mit einer Selbstverständlichkeit an und sagte, ich habe 2 Kinder, das mache ich jeden Tag 100 Mal. Und dann habe ich nur, ja, nimm das bitte genauso mit da rein, weil die Stressresilienz, die man da entwickelt, die ist einfach im Beruf wertvoll.
Total. Und ich glaube, mir ist einfach auch wichtig, nochmal mitzugeben, dass man durch eine Geburt nicht auf einmal seine Arbeitskraft, seine Fähigkeiten und seine Kompetenz verliert. So, wer ist auf diese Idee gekommen? Ja. Und was ich aber häufig trotzdem erlebe, ist auch, dass das Umfeld eine große Rolle spielt. Also mir hat zum Beispiel meine Mutter geschrieben, die hat mit meinem Kurs 400 Euro mehr im Monat verhandelt. Sie ist alleinerziehend. Und bevor sie das Gehaltsgespräch gesucht hat, haben alle in ihrem Umfeld zu ihr gesagt, so, naja, aber du darfst ja überhaupt dankbar sein, dass du einen Job hast, ne? So, und du bist doch alleinerziehend. Oh Gott, du kannst doch nicht nach mehr Gehalt fragen. Was ist, wenn du deinen Job verlierst, ne?
Und als ob das ein Kündigungsgrund auch wäre.
Total, nur weil man nach mehr Gehalt fragt, ne? Ja. Und so ging es einigen, weiß ich noch. Auch einer, Patricia, die bei mir jetzt im Podcastgespräch war. Und sich da ein passendes Umfeld zu suchen, ne? Wir haben ja auch zum Beispiel eine kostenfreie große Facebook-Gruppe, wo mittlerweile 17.000 Frauen, wie man da um Gehalt sich austauschen. Also wenn ihr in eurem Umfeld nur Menschen habt, die euch alle sagen so, wie kannst du nur und das geht nicht. Wirklich diejenigen suchen, die das schon mal gemacht haben, die es schon mal geschafft haben, die euch ein bisschen empowern, pushen, ermutigen. Also lasst euch da bitte vom Umfeld nicht so runterziehen. Oder auch wenn ihr Kolleginnen habt, die euch sagen so, da brauchst du es gar nicht erst versuchen, so, klappt bei uns im Unternehmen eh nicht. Ja, ihr wisst nicht, wie sie das Gespräch gesucht haben. Ihr wisst nicht, wie ihre Arbeitsleistung ist. Also lasst euch da bitte von anderen auch nicht entmutigen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Also zu dem Thema fällt mir gerade nochmal ein, das Thema Weiterbildung ist auch so wichtig. Also ich bin auch ein großer Fan davon, am Ende der Weiterbildung, wenn es langsam in die Jobsuche reingeht, was zu machen. Das muss nicht immer was Riesengroßes sein, ne? Es gibt auch kleine Geschichten. Und das ist meiner Meinung nach so gehaltswirksam. Erstens, weil man zeigt, was du eben gesagt hast, ich bin gewillt, mich weiterzubilden, up to date zu sein, ne? Bring aktuelles Wissen wieder mit ein.
Ja.
Und vor allen Dingen, fast noch wichtiger, werden andere Bereiche im Gehirn einfach mal wieder mehr durchblutet, nachdem man so in dieser Fürsorgerolle war und sich selbst dann oft gar nicht mehr glaubt, dass man das alles noch kann. Also ich höre das ganz oft im Coaching, so ich lese die Stellenausschreibungen und denke, kann ich das überhaupt noch? Mein Hirn ist so brei, ja. Ich bin da so lange raus, und wenn ich mir selber nicht mehr glaube, ich kann diese Stelle hier gut ausführen, dann kann ich das in einem Vorstellungsgespräch natürlich auch super schlecht verkaufen.
Total.
Und dann eben auch eine hohe Summe da dran setzen. Und wenn einfach das Hirn sich schon wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, dann kommt es auf einmal alles zurück.
Ja, und es gibt ja auch die Möglichkeit, oder das habe ich bei vielen beobachtet, ne, dass die halt sagen, ich mache während der Elternzeit eine kleine Weiterbildung, die irgendwie flexibel ist, die online ist, die vielleicht intern auch beim Arbeitgeber ist, ne? Also eine meiner engsten Freundinnen, die hat dann wirklich auch eine Weiterbildung gemacht und die dann auch entsprechend eingetragen und berechnet. Man kann ja auch das Elternzeitmodell unterschiedlich gestalten, je nachdem, und da einfach für sich etwas wählen. Es gibt auch sehr viele Kurse aus Harvard, Stanford, die kostenfrei zur Verfügung sind. Genau, um einfach, ja, wie du sagst, sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen und in irgendeiner Form beruflich up-to-date zu bleiben.
Du hast eben angeteasert, vielleicht ein paar Tipps geben zu können, um die eigenen Grenzen so ein bisschen zu wahren.
Das war mir auch gerade die ganze Zeit im Kopf. Ich dachte so, das muss ich noch unbedingt sagen. Aber es ist nicht nur die eigenen Grenzen. Vielleicht würde ich einfach mal ganz kurz einen Abriss über so die 5 Schritte geben, die ich empfehle für die Gehaltsverhandlungsvorbereitung. Und wer da tiefer einsteigen möchte, kann gerne mein kostenfreies einstündiges Online-Training machen. Genau, also mir ist wichtig, dass man sich wirklich detailliert im Vorfeld vorbereitet und nicht irgendwie ins Gespräch reingeht und es auf sich zukommen lässt. Da ist zum allerersten Punkt das Thema Marktwertermittlung. Ne? Du hast ja vorhin auch gesagt, dass ihr es im Coaching teilweise mitmacht. Also für sich zu verstehen, was darf ich denn für diese Tätigkeit in dieser Stadt mit meiner Qualifikation wirklich verlangen? So, das ist der erste Punkt. Genau das gleiche auch im Tarif, im öffentlichen Dienst, das halt wirklich zu prüfen, aus der Elternzeit heraus, Teilzeit, das sind alles Bereiche, wo viele denken, da kann man nicht verhandeln, aber in all diesen Bereichen haben viele meiner Kundinnen schon verhandelt und das geht absolut. Die Grundlage dafür ist aber, dass man erstmal weiß, okay, was sollte ich überhaupt verlangen und das halt nicht zu gering einschätzt, sondern realistisch. Da gibt es 6 Arten, wie man das recherchieren kann und herausfinden kann. Der zweite Schritt ist, sich mit der eigenen inneren Einstellung und dem Mindset zu beschäftigen. Weil wenn ich nicht glaube, dass ich es wert bin, wird es total schwierig, jemanden anderen davon zu überzeugen. Das heißt, da wirklich an die eigenen Glaubenssätze ranzugehen, zu schauen, was hält mich denn davon ab, diese 20.000 Euro, die ich eigentlich bekommen sollte, zu verlangen. Der dritte Schritt ist, sich wirklich mit den eigenen Erfolgen und Stärken zu beschäftigen. Was habe ich gemacht, was dazu beigetragen hat, dass die Firma Kosten eingespart hat, Prozesse optimiert hat, mehr Umsatz generiert hat. Und das kann sowas auch sein, wie ich habe das Team zusammengebracht, dass sie besser zusammenarbeiten können, sparen mehr Zeit. Ne? Das muss nicht immer sowas sein, wie ich habe einen neuen Auftrag für 500.000 angeschafft, sondern es können wirklich kleine Dinge sein. Ich habe vor kurzem jetzt eine Kundin gehabt, die arbeitet in der Apotheke und hat die Apotheke neu aufgeräumt und strukturiert, damit alle Mitarbeiter einfach schneller und effizienter arbeiten können. Ne? Sowas kann es ja auch sein. Im vierten Schritt geht es dann an die super detaillierte Vorbereitung und dazu gehört im ersten Schritt das eigene Verhandlungsziel. Und das kann eine Arbeitszeitreduktion sein, das kann die Gehaltssteigerung sein. Da würde ich wirklich priorisieren, was ist für mich gerade aktuell am wichtigsten. Dann wirklich für sich die, ich nenne es die 3 magischen Zahlen, das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Also diesen oberen Rand, mit dem wir reingehen ins Gespräch. Dann eine Minimalzahl, worunter will ich auf gar keinen Fall gehen. Also gerade wenn wir über Bewerbungsgespräche sprechen und ich denke an meine frühere Karrierezeit in Berlin noch und boah, da gab es Unternehmen, die haben gesagt, ja, bei uns verdienst du 20.000 Euro im Jahr. Und ich finde, da sollte auf jeden Fall die eigene Grenze schon so klar sein, dass man sagt, unter dem Betrag so, hey, hier brauchen wir nicht weiterreden, meldet euch gerne bei mir wieder, wenn ihr mal eine andere Stelle mit einem anderen Gehalt zur Verfügung habt. Und dann halt dieser Bereich dazwischen, sodass man, wenn man ein Angebot bekommt, sofort einordnen kann und diese 3 Zahlen und diese Spanne, wo befindet sich das Angebot gerade? Ne? Ist es was, wo ich sage, okay, das passt für mich, da will ich relativ schnell unterschreiben und vielleicht noch über weitere Benefits sprechen? Oder das ist völlig unter meinem Niveau, dass man das sofort einschätzen kann. Der nächste Punkt innerhalb der Vorbereitung ist dieses Thema Benefits. Was will ich denn außerhalb von Gehalt? Ne? Da haben wir im Kurs zum Beispiel 78 verschiedene Punkte. Und das kann sowas sein wie ein Kindergartenzuschuss zum Beispiel. Ne? Dass die Firma einfach kompletten Betreuungskosten übernimmt. Das kann sowas sein wie flexible Arbeitszeiten. Das kann sowas sein wie Urlaubstage. Ne? Wer sagt denn, dass bei 30 Urlaubstagen Schluss ist? Ich habe einen Bekannten, der hat 52 beispielsweise. Ne? Also da gibt es ja keine Grenzen. Das alles ist verhandelbar und eine individuelle Abstimmungsgeschichte. Genau, das heißt, wir haben bei der Vorbereitung jetzt einmal das Hauptziel, die eigenen Grenzen, diese magischen 3 Zahlen, die Punkte außer Gehalt. Da ist mir der Plan B auch sehr wichtig. Was passiert, wenn das Gespräch jetzt nicht klappt? Habe ich andere Alternativen? Wie fordernd kann ich in das Gespräch reingehen? Vorbereitung aufs Gegenüber, das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Wie schaffe ich es, eine Win-Win-Situation zu schaffen? Also viele vergessen, sich in die Perspektive der anderen Person auf der anderen Seite reinzudenken. Das ist aber eigentlich total wichtig, weil genau das darüber bestimmt, ob die Person uns gerne mehr Gehalt gibt oder nicht. Also was sind die Interessen der Person? Was sind die beruflichen Ziele der Person? Wie tickt die Person? Ist das jemand, der Zahlen, Daten, Fakten haben möchte? Das heißt, ich sollte ihm die Zahlen, Daten, Fakten aufbereiten oder ihr? Oder ist das jemand, der eher auf der Gefühlsebene mitgenommen werden möchte? Und dann kann ich auch entsprechend mir überlegen, wie bringe ich das Gehaltsgespräch rüber? Bereite ich eine Präsentation vor? Habe ich so ein Factsheet? Also das alles ist ja möglich, da haben wir im Kurs auch verschiedene Vorlagen für. Und zu guter Letzt, sich auf die Totschlagargumente vorzubereiten. Also was mache ich denn, wenn mir gesagt wird, es ist kein Budget da? Was mache ich denn, wenn mir gesagt wird, wie du vorhin gesagt hast, ach, sie machen ja nur ihren Job. Also da haben wir im Kurs so 50 Kategorien von Totschlagargumenten und Musterantworten dafür, dass ich wirklich weiß, so wenn X passiert, dann mache ich Y, wie so ein kleines Labyrinth. So in welche Richtung gehe ich, wenn das Gespräch in eine Richtung läuft, wo ich das gar nicht hinhaben möchte. zu guter Letzt dann empfehle ich, so eine Art Gesprächsskript zu entwickeln, ne? Also wie so ein Gesprächsleitfaden. Man kann es sogar ins Gespräch mitnehmen, irgendwie im Blog verstecken, wenn man denkt, boah, dann weiß ich nicht mehr, wie ich das genau formuliere, und dann schaue ich einfach nochmal nach. Und das mit jemandem Kritischen zu üben, ne? Also jemand, der die Rolle des Gegenübers bekommt, und das einfach zu trainieren und auch diese Zahl auszusprechen, die vielleicht einem zu groß vorkommt. Und diese 5 Schritte würde ich empfehlen, wirklich durchzuarbeiten, bevor man in jedes künftige Gespräch geht. Und auch für jedes Gespräch nochmal neu, ne? Weil natürlich das Gegenüber neu ist, vielleicht die Stelle anders ist, dass man da wirklich nochmal schaut, okay, was sind so die wichtigsten Leitplanken, die ich für dieses Gespräch auf jeden Fall parat haben sollte. Und wenn ihr jetzt sagt, so hey, total spannend, ich will da ein bisschen tiefer einsteigen, gerne auch mein kostenfreies Training dafür nutzen. Genau, aber das ist mir wichtig, dass man die Vorbereitung nicht unterschätzt. Denn meiner Erfahrung nach macht die Vorbereitung 80% des Verhandlungserfolgs aus. Es ist nicht, bin ich ein unsicherer oder sicherer Mensch, sondern es ist, wie gut bin ich vorbereitet. Weil die gute Vorbereitung gibt mir in dem Moment auch das Selbstbewusstsein und die Sicherheit. Und auch die Schlagfertigkeit ist einfach was Vorbereitetes in dem Moment. Und das ist auch vollkommen okay.
Und wenn ich komplett abgeblockt werde und merke, ich komme hier jetzt nicht weiter, gibt es dann noch einen guten Way out?
Aber das kommt total auf die Situation an. Also du meinst jetzt abgeblockt werden in Bezug auf eine Gehaltserhöhung intern, wenn ich quasi das Gespräch suche und mir gesagt wird, so bei uns geht es nicht mehr weiter, das ist nicht möglich. Das ist wieder die Frage der eigenen Grenzen, das Thema Plan B und die magischen Zahlen, die wir vorhin besprochen haben. Wenn ich weiß, das ist mir viel zu niedrig, komme nicht weiter, würde ich auf jeden Fall hartnäckig bleiben. Also das Nicht-Weiterkommen ist für mich einer der typischen Totschlagargumente. Du hast jetzt ein bisschen anders ausgedrückt, aber es ist so dieses so, das ist bei uns jetzt gerade nicht möglich. Sie wissen doch, dem Unternehmen geht es gerade nicht so gut. Also das Allerschlimmste, was man machen kann, ist dann zu sagen, ja, klar, kein Problem, dann komme ich nächstes Jahr wieder. Also so klein beizugeben, zuzustimmen. Sondern zu sagen, hey, das ist für mich gerade nicht zufriedenstellend. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Können wir da einen Monat bitte nochmal drüber sprechen? Na, also wirklich die andere Person erstmal, ich sag jetzt mal, festzunageln, in Anführungsstrichen, dran zu bleiben. Denn was ich häufig beobachte, dass gerade wir Frauen, wenn es um ein Projekt geht, super hartnäckig an den Deadlines dranbleiben, versuchen, alles möglich zu machen, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Aber wenn es um uns selbst geht, dann sind wir so, ah ja, das reicht ja auch nächstes Jahr. Obwohl das eine Riesenauswirkung für unsere Rente hat, für unser Vermögen. Und da ist so mein Wunsch, einfach so die Frauen, die das machen, zu schütteln und zu sagen, so, hey, wann machst du dich endlich selbst zu Prio 1? Das wird Zeit dafür, dass du das machst. Und das heißt, wenn man da nicht weiterkommt, auf jeden Fall den nächsten Termin, das nächste Gespräch suchen und auch für sich überlegen, okay, was sind meine Alternativen? Ne? Und umzuschauen, hartnäckig am Ball zu bleiben, zu schauen, ob man nicht vielleicht doch noch was rausgehandelt bekommt. Und da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, das ist ganz normal, dass es nicht sofort klappt. Ne? Also ich kann mich noch an mein erstes Gehaltsgespräch erinnern. Mein Chef ist mir, glaube ich, 3 oder 4 Mal ausgewichen, bevor wir das überhaupt hatten. Auf einmal musste er seine Kinder abholen oder hatte was ganz Wichtiges zu tun. Und da ist halt eure Aufgabe, genauso wie beim Fragen, hartnäckig am Ball zu bleiben und zu sagen, hey, das ist für mich nicht in Ordnung, dass es jetzt gerade nicht geht. Was machen wir jetzt? Ne? Also den Ball zurückzuspielen und trotzdem sich auch verantwortlich für seine eigenen Möglichkeiten zu fühlen und zu sagen, wie suche ich jetzt weiter? Bilde ich mich zum Beispiel hier intern jetzt fort und überlege dann, das Unternehmen zu wechseln? Ne? Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, und sich damit einfach nicht zufrieden zu geben. Ja.
Es ist auch wieder dieses Thema der Verantwortung, ne? Dass wir auch die Verantwortung nicht alleine dafür tragen, dass die Beziehung positiv ist und bleibt.
Das ist total wichtig, ne? Also ja, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen und sich austauschen, ne? Also ich denke gerade, oder zumindest meine Wahrnehmung bei Müttern, denkt man so, oh Gott, ich will auf keinen Fall den Job verlieren. Und das muss halt überhaupt nicht der Fall sein, weil wir schenken unseren Arbeitgebern unser teuerstes Gut, unsere Arbeitszeit, was im Endeffekt unsere Lebenszeit ist, die wir mit allem Möglichen verbringen könnten. Und in dieser Zeit auch sich wertgeschätzt zu fühlen, eine gute Beziehung zu haben, Spaß zu haben. Ich finde Spaß bei der Arbeit auch extrem wichtig, etwas zu tun, was einem gefällt und sinnvoll erscheint, darf, soll und muss nicht in dem Widerspruch zu einem angemessenen Gehalt stehen. Und ich glaube, das denken ganz, ganz viele, zumindest in meiner Community, das beobachte ich sehr häufig, Das, also zum Beispiel jetzt Grafikdesignerinnen, die sagen, oh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich zeichne so gern, das macht mir so viel Spaß zu gestalten und kann ich froh sein, wenn ich in diesem Job arbeite. Aber meistens, wenn es dir so viel Spaß macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du sehr gut darin bist und gerade dann sollte es angemessen und entsprechend bezahlt werden, sodass man seinen Lebensunterhalt, seine Rente und Co. davon gut finanzieren kann.
Ja, erleben wir ganz genauso, wenn man in dem Sweet Spot ist. Ich glaube, es hängt ganz, ganz viel damit zusammen, ob man sich selber glaubt, dass man gut ist.
Ja.
Und gerade auch, glaube ich, bei den Müttern, die wir so begleiten, ist, wenn sie zurückkommen ins Berufsleben, eine große Angst da, bin ich denn überhaupt dann auch noch eine richtig gute Arbeitskraft? Weil ich muss das ja jetzt alles erstmal ausprobieren. Ich muss ja erstmal schauen, ob ich das überhaupt so gut hinkriege oder nicht. Und ja, da ist einfach viel Arbeit mit sich selbst, bevor man dann diese Gespräche auch gut angehen kann. Deswegen klingt dein Leitfaden nach einem super Weg, um das nicht so dem Zufall zu überlassen und der guten Laune meines Gegenübers, sondern um sich wirklich auch selber zu glauben, was man da gerade fordert.
Total. Ja. Und vielleicht dazu nochmal ergänzend, weil du es gerade gesagt hast, wenn man gerade jetzt aus der Elternzeit kommt, ich habe ja viele, die innerhalb der Elternzeit verhandeln, ne? Also die noch gar nicht wieder im Beruf sind. Und da ist meine Empfehlung immer zu schauen, was habe ich denn richtig gerockt vor der Elternzeit? Ne? Also wenn man selbst sich in dem Moment irgendwie nicht glaubt, so gut genug zu sein, Beweise dafür aus der Vergangenheit zu suchen, ne? Mit Kollegen zu sprechen, die einen begleitet haben und ganz genau wissen, wie gut man war, um sich dieses Feedback einfach nochmal einzuholen und nochmal rauszusuchen und auch vielleicht den Kontakt zu wahren zu diesen coolen Kollegen, ne? Mal wieder ins Büro vorbeizuschauen und zu den Weihnachtsfeiern zu gehen und so weiter. Ja. Also den Kontakt gar nicht erst abzubrechen, sondern zu sagen so, hey, nur weil ich in Elternzeit bin, bin ich immer noch da und voll interessiert an allem, was hier so passiert. Das so vielleicht nochmal als kleiner Tipp am Rande.
Ja, absolut. Also bei uns ist auch eine der Coaching-Übungen eine sehr feingliedrige Aufschlüsselung dessen, was man vorher eigentlich so übernommen hat.
Ja.
Und das dauert auch immer einen Moment und das ist am Ende sitzen wir zusammen vor der Seite und es kommt eigentlich immer so, boah, ich kann ja eigentlich schon ein bisschen was. Ne? Also das ist ja schon irgendwie einiges, was da jetzt steht und das kann man ja auch nicht mal ebenso ersetzen und ja, wirklich sich selber glauben und dann auch für sich selber einstehen. Und ich finde, dass euren Weg da, also den Weg, den du zeigst, auch genau richtig in Verantwortung für sich selber gehen und die Verantwortung für die Beziehungsebene so ein bisschen zur Hälfte abzugeben.
Genau, um zur Hälfte abzugeben, ist, glaube ich, eine sehr gute Bezeichnung, Alicia, ja.
Super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da war ganz viel bei, wo sich unsere Moms wiedererkannt haben und viel draus ziehen konnten. Also lieben, lieben Dank. Wir verlinken natürlich alles, was du genannt hast, auch unter dem Podcast, damit ihr da direkt reinklicken könnt. Und ja, bis bald, denke ich mal.
Bis bald. Vielen Dank für die Einladung, Alicia. Ciao.
Tschüss.
Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau Verhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.